Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Unsere akustische Entdeckungsreise führt uns zurzeit durch das alttestamentliche Buch der Richter. Die Richter, das sind 12 Männer und eine Frau, die in den 200 Jahren nach Josuas Tod und vor dem Amtsantritt des ersten Königs in Israel in bestimmten politischen Situationen die Zügel an sich reißen. Im Auftrag Gottes wohlgemerkt. Sie werden zu Helfern in allergrößter Not, wenn das Volk Israel im Land Kanaan von den heidnischen Nachbarvölkern bedrängt oder gar unterjocht wird. Die 12 Richter und die eine Richterin erweisen sich somit als Personen, die in einem beschränkten Umfang Gottes Gericht über die Feinde Israels bringen. Mit der herkömmlichen Tätigkeit eines Richters, nämlich in einem juristischen Streitfall eine gerechte Lösung zu finden, hat das nur wenig zu tun. Die Zeit der Richter ist eine Zeit des moralischen Verfalls. Was jedoch nicht an den Richtern liegt, sondern an den übrigen Israeliten. Nachdem Josua als Anführer des Volkes das Zeitliche gesegnet hat, bleiben sie noch eine Weile ihrem Gott treu. Doch nach und nach nehmen sie es nicht mehr so wichtig mit dem ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Schuld daran sind unter anderem die viel zu engen Kontakte zu den heidnischen Nachbarvölkern. Manche Kanaaniter leben sogar noch mitten unter den Israeliten in bestimmten Regionen des Landes Kanaan. Eine Situation, vor der Gott immer gewarnt hatte. Denn mit der Zeit kam es, wie es kommen musste. Die Israeliten lernten nicht nur ihre Nachbarn besser kennen, sondern auch deren Religionen. So berichtet das Buch der Richter beispielsweise darüber, dass der kanaanitische Gott Baal angebetet wurde, nebst der Fruchtbarkeitsgöttin Astarte. In der Folge ließ Gott es zu, dass fremde Völker einzelne oder auch gleich mehrere Stämme des Volkes Israel in Bedrängnis bringen konnten. So wird in Kapitel 4 des Richterbuches geschildert, wie die Israeliten 20 Jahre lang von dem Kanaaniterkönig Jabin unterdrückt wurden. Als die Lage für sie unerträglich wurde, schickte Gott ihnen die Richterin Deborah und den Heerführer und Richter Barak zu Hilfe. Deborah und Barak, ein seltsames Gespann. Denn Deborah ist eine hoch angesehene und couragierte Frau, die dem trägen Barak erst einmal Dampf unter dem Kessel machen muss. Hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, mit deinen Männern gegen die Feinde in den Kampf zu ziehen? Fragt sie ihn unverblümt und bekommt von Barak die Antwort, wenn du mit mir ziehst, so will auch ich ziehen. Ziehst du aber nicht mit mir, so will auch ich nicht ziehen. Wohl oder übel muss Deborah, was damals völlig unüblich war, ihrem männlichen Kollegen Schützenhilfe leisten. Das Ergebnis kann sich allerdings sehen lassen. Die Soldaten von Jabin, dem König der Kanaaniter, werden geschlagen und die 20 Jahre andauernde Unterdrückung der Israeliten findet ein Ende. Der Sieg über die Feinde wird allerdings nicht Barak, dem antriebsschwachen Heerführer der Israeliten, zugeschrieben, sondern einerseits Deborah und andererseits einer Frau namens Jael. Sie erinnern sich, sie hatte Sisera, dem Feldhauptmann der Kanaaniter, Unterschlupf gewährt, allerdings nur zum Schein. Als er müde in ihrem Zelt einschlief, sorgte Jael dafür, dass er nie wieder aufwachte. Kurz und gut, den Sieg über die Kanaaniter hatten die Israeliten diesmal zwei tapferen Frauen zu verdanken. Im sogenannten Siegeslied der Deborah, das in Kapitel 5 des Richterbuches wiedergegeben wird, spielt das aber keine große Rolle. Denn der wahre Sieger, der sich über sein Volk erbarmt hat, ist Gott. Die ersten 5 Verse aus Kapitel 5 möchte ich nun vorlesen. Und gleich am Anfang werden sie feststellen, dass auch Barak in das Siegeslied Deborahs mit einstimmt. Da sangen Deborah und Barak, der Sohn Abinoams, zu jener Zeit, »Lobet den Herrn, dass man sich in Israel zum Kampf rüstete und das Volk willig dazu gewesen ist. Hört zu, ihr Könige, und merkt auf, ihr Fürsten. Ich will singen, dem Herrn will ich singen, dem Herrn, dem Gott Israels, will ich spielen.« Herr, als du von Seir auszogst und einhergingst vom Gefilde Edoms, da erzitterte die Erde, der Himmel troff und die Wolken troffen von Wasser. Die Berge wankten vor dem Herrn, der Sinai vor dem Herrn, dem Gott Israels. Diesem Lied merkt man sofort an, dass es in einer durch und durch dichterischen Sprache verfasst wurde. Da erzittert die Erde, als Gott zur Tat schreitet, und die Berge fangen an zu wanken. Dass in Wirklichkeit menschliche Soldaten gegen den Feind ausrückten, wird dagegen zuerst einmal verschwiegen. Doch damit soll die nüchterne Wahrheit nicht etwa vertuscht werden, sondern im Gegenteil. Gott als der wahre Herrscher, dessen Wirken nicht von jedem auf Anhieb erkannt wird, er soll in den Mittelpunkt gerückt werden. Seine Macht spiegelt sich wieder im siegreichen Heer der Israeliten. Deborah und Barak spielen unterdessen eine völlig untergeordnete Rolle. Sie wurden zwar von Gott dazu bestimmt, gewisse Aufgaben zu übernehmen, aber auf sie angewiesen war Gott gewiss nicht. Dennoch, Deborah gehört zu jenen Richtergestalten des Alten Testaments, die wirklich Charakter hatten und durch ihren Glauben etwas bewegten. Sie erinnern sich vielleicht, einige der anderen Richter, auf die ich in den letzten beiden Sendungen eingegangen bin, waren dagegen eher blasse Gestalten. Der eine hatte einen berühmten Onkel, der andere konnte sich rühmen, ein Linkshänder zu sein, und wieder ein anderer wusste mit einem Ochsenstecken umzugehen. Von Deborah dagegen wurde in Kapitel 4 berichtet, dass sie eine Prophetin war und dass sie sich als Richterin im herkömmlichen Sinne um juristische Streitfälle kümmerte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Deborah es nicht leicht hatte, als Frau in diese Position zu kommen. Bestimmt schüttelten nicht wenige Männer unter den Israeliten ihre Köpfe und konnten es partout nicht begreifen, dass Gott ihr Tun offenbar segnete. Mehr als 3000 Jahre später soll es übrigens noch immer solche Männer geben, die mit Verwunderung darauf reagieren, dass Gott auch Frauen beauftragt und in den Dienst stellt. Über den amerikanischen Theologen und Bibelschullehrer Harry Ironside erzählt man sich eine wunderbare Anekdote, die ich Ihnen in diesem Zusammenhang nicht vorenthalten möchte. Eines Tages ging er zusammen mit einem Freund durch einen großen Stadtpark. Auf einem Versammlungsplatz traten häufig verschiedene Redner auf, die zu allen möglichen Themen öffentlich Stellung bezogen. Diesmal stand dort eine Frau auf dem Podest und verkündigte den Leuten das Evangelium. »Diese Frau sollte sich schämen«, zischte der Begleiter von Harry Ironside. »Ich kann solche Weibsbilder nicht ausstehen, die die christliche Botschaft dazu missbrauchen, um sich in der Öffentlichkeit Gehör zu verschaffen.« »Ja, es ist wirklich eine Schande«, antwortete Harry Ironside. »Damit meine ich aber nicht das Verhalten dieser Frau, sondern dass offenbar kein Mann dazu bereit ist, an diesem belebten Platz über den Glauben an Jesus Christus zu sprechen.« Zurück zu Deborah und ihrem Siegeslied, das sie zusammen mit ihrem Kollegen Barak anstimmt. Die Israeliten konnten wirklich froh sein, eine Frau wie sie in ihrer Mitte zu haben. Sie unterstellte sich dem Willen Gottes und schaffte es auf diese Weise auch, den eher antriebsschwachen Barak zum Handeln zu bewegen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Ein weiteres Mal wurden die Israeliten aus einer schier aussichtslosen Lage befreit. Ich komme nun zu den Versen 6 und 7. Dort heißt es: Zu den Zeiten Schamgars, des Sohnes Anats, zu den Zeiten Jaels, waren verlassen die Wege, und die da auf Straßen gehen sollten, die wanderten auf ungebahnten Wegen. Still war's bei den Bauern, ja, still in Israel, bis du, Deborah, aufstandest, bis du aufstandest, eine Mutter in Israel. Deborah, eine Mutter in Israel. Was für ein schöner Ehrentitel für diese mutige Frau. In dem Siegeslied, das sie anstimmt, wird der Richter Schamgar genannt, der sich einige Zeit vor ihr für die Israeliten eingesetzt hatte. Mit einem Ochsenstecken, so berichtet die Bibel, ging er gegen 600 Philister vor. Zu seiner Zeit herrschten jedoch desolate Zustände in manchen Teilen des Landes. Von ungebahnten Wegen ist hier die Rede, die deshalb von Reisenden benutzt wurden, weil die Straßen nicht mehr sicher waren. Das heißt, die Kriminalitätsrate war offenbar äußerst hoch. Die Menschen hatten Angst vor Überfällen. Das führte sogar dazu, dass viele Dörfer verwaist waren und die Felder von den Bauern nicht mehr bewirtschaftet wurden. Bei den Bauern war's still, heißt es im gerade vorgelesenen Bibeltext. Aber dann schlug irgendwann Deborahs Stunde. Durch das Eingreifen der Mutter Israels änderten sich die Verhältnisse im Lande. Ich habe den Eindruck, dass die Verse 6 und 7 eine ordentliche Portion Kritik enthalten. Kritik auch an Shamgar, der es in seiner Zeit als Richter offenbar nicht schaffte, überall für Recht und Ordnung zu sorgen. Zu seiner Zeit fehlte es an Führungspersönlichkeiten, die das alltägliche Leben der Menschen nachhaltig hätten verbessern können. Shamgar selbst, der Mann mit dem Ochsenstecken, war dazu anscheinend nicht fähig. Vers 8 weist aber auch der Bevölkerung, also dem Volk Israel, eine gewisse Schuld zu. Denn dort heißt es, man erwählte sich neue Götter, es gab kein Brot in den Toren, es war kein Schild noch Speer unter 40.000 in Israel zu sehen. Die Israeliten wurden also keineswegs zu einem gottlosen, einem atheistischen Volk. Nein, das nicht, sondern sie hatten sich neue Götter erwählt. Trotzdem glaubten sie, weiterhin in Frieden leben zu können. Doch das funktionierte nicht. Ja, ich bin davon überzeugt, das funktioniert auch heute nicht. In Psalm 85 ist davon die Rede, dass Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, wenn in einem Land auf Dauer Ruhe einkehrt. Schauen wir uns jedoch die Unruheherde in dieser Welt genauer an, dann werden wir feststellen, dass es häufig an Gerechtigkeit mangelt. Menschen werden unterdrückt oder es gibt eine riesige Kluft zwischen Arm und Reich. Aber auch wenn dem wahren Gott nicht die Ehre gegeben wird, herrscht Ungerechtigkeit. Denn Gott hat ein Anrecht darauf, von den Menschen geachtet zu werden. Wenn dies nicht geschieht, kann auch das ein Grund dafür sein, dass kein Friede einkehrt. In dem Siegeslied, das Deborah und Barak gemeinsam anstimmen, werden aber auch diejenigen erwähnt, die Verantwortung für das Volk übernommen und es mit geschickter Hand geführt haben. Dazu die Verse 9 bis 11. Mein Herz ist mit den Gebietern Israels, mit denen, die willig waren unter dem Volk. Lobet den Herrn, die ihr auf weißen Eselinnen reitet, die ihr auf Teppichen sitzt und die ihr auf dem Wege geht. Singet. Horch, wie sie jubeln zwischen den Tränkrinnen. Da sage man von der Gerechtigkeit des Herrn, von der Gerechtigkeit an seinen Bauern in Israel, als des Herrn Volk herabzog zu den Toren. Die poetische Ausdrucksweise macht es nicht ganz leicht, den Inhalt dieser Verse zu verstehen. Die Feststellung, dass es auch gute Gebieter in Israel gab und gibt, mündet sofort ein in die Aufforderung, sich am Gotteslob zu beteiligen. Mit denen, die auf weißen Eselinnen reiten und die auf Teppichen sitzen, sind die einflussreichen und wohlhabenden Leute gemeint. Aber auch das gewöhnliche Volk, das herabzieht zu den Toren, soll Gott die Ehre geben. Denn die Stadttore sind meistens die Orte in einer Stadt, wo man sich trifft und über die Ereignisse des Tages redet. Genau dort soll das gnädige Eingreifen Gottes, der sein Volk aus der Unterdrückung durch die Feinde herausgeholt hat, das Tagesgespräch Nummer 1 sein. Weiter ab Vers 12. Auf, Deborah! Auf und singe ein Lied. Mach dich auf, Barak, und fange, die dich fingen, du Sohn Abinoams. Da zog herab, was übrig war von Herrlichen im Volk, der Herr zog mit mir herab unter den Helden. Fast hört es sich so an, als ob Barak noch einmal aus seiner Lethargie herausgerissen werden soll. Nur mit Deborah an seiner Seite war er in den Kampf gezogen und hatte, wahrscheinlich zu seiner eigenen Überraschung, mit Gottes Hilfe gesiegt. Nun soll Barak es wenigstens mit wachen Sinnen auskosten, wie die Gefangenen unter den Kanaanitern abgeführt werden. Fange, die dich fingen, heißt es in der Lutherbibel. Steh auf, Barak, und führe die Gefangenen fort, so lautet die Übersetzung in einigen anderen Bibelausgaben. Weiter ab Vers 14. Aus Ephraim zogen sie herab ins Tal und nach ihm Benjamin mit seinem Volk. Von Machir zogen Gebieter herab und von Sebulon, die den Führerstab halten, und die Fürsten in Issachar mit Deborah, wie Issachar so Barak. Ins Tal folgte er ihm auf dem Fuß. An Rubens Bächen jedoch überlegten sie lange. Warum saßest du zwischen den Sattelkörben, zu hören bei den Herden das Flötenspiel? An Rubens Bächen überlegten sie lange. Kritische Töne, ja, und sogar Spott und Hohn haben ihren Platz in Deborahs Siegeslied. Oder wie würden sie es deuten, wenn es hier heißt, Ruben, warum bist du bei deinen Herden geblieben, etwa um den Flöten der Hirten zu lauschen? Ruben wollte sich offenbar in der Stunde der Not aus allem heraushalten und schickte deshalb keine Unterstützung. Und das, obwohl der Konfliktherd von den Rubenitern relativ leicht zu erreichen gewesen wäre. Andere Stämme dagegen, deren Siedlungsgebiete weiter entfernt waren, eilten zu Hilfe. Die Rubeniter jedoch sind nicht die einzigen, die sich fein aus allem heraushalten wollten. Vers 17. Gilead blieb jenseits des Jordans. Und warum dient Dan auf fremden Schiffen? Asser saß am Ufer des Meeres und blieb ruhig an seinen Buchten. Die Leute aus Gilead gönnten sich offenbar eine Auszeit, während Deborah und Barak mit ihren Leuten in den Kampf zogen. Die Leute aus dem Volk Dan sorgten sich um die Schiffe an der Mittelmeerküste, die für den Handel nötig waren und für ein gewisses Maß an Wohlstand sorgten. Und auch die wehrfähigen Männer des Stammes Asser blieben einfach untätig. Mit der Solidarität unter den Stämmen Israels war es offenbar nicht zum Besten bestellt. Weiter ab Vers 18. Sebulons Volk aber wagte sein Leben in den Tod. Naphtali auch auf der Höhe des Gefildes. Könige kamen und stritten, damals stritten die Könige Kanaans zu Tanach am Wasser Megiddos, aber Silber gewannen sie dabei nicht. Vom Himmel her kämpften die Sterne, von ihren Bahnen stritten sie gegen Sisera. Wieder stolpern wir hier über eine poetische Ausdrucksweise, die dem einen oder anderen Bibelleser völlig übertrieben vorkommen mag. Vom Himmel her kämpften die Sterne. Doch damit ist einfach nur gemeint, dass die Kämpfer vom Himmel her Unterstützung bekamen, nämlich von Gott persönlich. Weiter ab Vers 21. Der Bach Kishon riss sie hinweg, der uralte Bach, der Bach Kishon. Tritt einher, meine Seele, mit Kraft. Da stampften die Hufe der Rosse, ein Jagen ihrer mächtigen Renner. Fluchet der Stadt Meros, sprach der Engel des Herrn, fluchet, fluchet ihren Bürgern, dass sie nicht kamen dem Herrn zu Hilfe dem Herrn unter den Helden. Tja, noch ganz unter dem Eindruck des Sieges wird uns hier sozusagen ein Schlachtengemälde vor Augen geführt, das sich nur schwer bis ins letzte Detail deuten lässt. So kann man über die Stadt Meros nur Mutmaßungen anstellen. Es könnte sich um einen kanaanitischen Ort gehandelt haben, der sich schon früher mit den Israeliten verbündet hatte. Doch in der Stunde der Not vergaßen die Leute von Meros ganz schnell die Verpflichtungen, die sie eingegangen waren. Deshalb der Fluch, der über diese Stadt ausgesprochen wird. Im völligen Kontrast dazu steht Vers 24, in dem es heißt, »Gepriesen sei unter den Frauen Jael, die Frau Hebers des Keniters«, gepriesen sei sie im Zelt unter den Frauen. Jael war diejenige gewesen, die den Feldhauptmann der Kanaaniter, Sisera, in ihr Zelt geholt und ihn mit einem Pflock und einem Hammer zur Strecke gebracht hatte. Gewiss eine schreckliche Tat, aber Jael trug entscheidend dazu bei, die Israeliten aus der schon 20 Jahre andauernden Unterdrückung zu befreien. Indem sie den Feldhauptmann der gegnerischen Seite tötete, schwächte sie die Feinde Israels. Trotzdem möchte ich behaupten, dass all das Schreckliche, was in dieser Zeit passierte, auch eine Folge des Abfalls von Gott war. Israel hatte sich fremden Göttern zugewandt und war teilweise Bündnisse mit kanaanitischen Völkern eingegangen, die eigentlich ihre Feinde waren. Da gab es kanaanitische Volksgruppen, die scheinbar friedlich mitten in dem Land wohnten, das Gott eigentlich seinem Volk zugesprochen hatte. Da gab es Kanaaniter, die von außerhalb den Israeliten zu Hilfe kamen. Und es gab Kanaaniter, wie König Jabin, der einen Teil der Israeliten schwer unterdrückte. Ich denke, dass diese unübersichtliche Gemengelage die von Gott so nicht gewollt war, mit dazu beigetragen hat, dass sich manche Spannungen in wahrhaft barbarischen Aktionen entluden. Was Jael für die Israeliten tat, wird in den Versen 25 bis 27 auf eine fast schon erschreckende Art und Weise geschildert. Da heißt es: Milch gab sie, als der Feldhauptmann Sisera Wasser forderte. Sahne reichte sie da in einer herrlichen Schale. Sie griff mit ihrer Hand den Pflock und mit ihrer rechten den Schmiedehammer und zerschlug Siseras Haupt und zermalmte und durchbohrte seine Schläfe. Zu ihren Füßen krümmte er sich, fiel nieder und lag da. Er krümmte sich, fiel nieder zu ihren Füßen. Wie er sich krümmte, so lag er erschlagen da. In den nachfolgenden Versen meine ich die Gedanken einer sich sorgenden Mutter zu erkennen. Als ob Deborah, die am Anfang unseres Bibeltextes als Mutter in Israel bezeichnet wurde, als ob sie sich plötzlich auf ihre fürsorglichen Gefühle besinnt und sich in die Situation von Siseras Mutter versetzt. Dazu die Verse 28 bis 30. Die Mutter Siseras spähte zum Fenster hinaus und klagte durchs Gitter: Warum zögert sein Wagen, dass er nicht kommt? Warum säumen die Hufe seiner Rosse? Die Weisesten unter ihren Fürstinnen antworten, und sie selbst wiederholt ihre Worte: Sie werden wohl Beute finden und verteilen, eine Frau, zwei Frauen für jeden Mann und für Sisera bunte gestickte Kleider zur Beute, gewirkte bunte Tücher um den Hals als Beute. Kaum wurde in diesem Siegeslied die Heldentat der mutigen Jael gefeiert, schon wird auch die Kehrseite der Medaille geschildert. Eine Mutter, deren Sohn in den Krieg gezogen ist, wartet auf seine Rückkehr. Tief in ihrem Herzen ahnt sie bereits, dass sie vergeblich warten wird. Aber sie versucht, sich selbst zu beruhigen, indem sie sich vorstellt, wie er mit üppiger Kriegsbeute zurückkehren wird. Der letzte Vers von Kapitel 5 und damit zugleich der Schluss von Deborahs Siegeslied weist darauf hin, warum es überhaupt zu den tragischen Ereignissen gekommen ist. In Vers 31 heißt es: So sollen umkommen, Herr, alle deine Feinde. Die ihn aber lieb haben sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre. Die Begründung für die schreckliche Ermordung Siseras lautet also im Grunde: Er musste beseitigt werden, weil er sich Gott in den Weg gestellt hatte. Israel wiederum profitierte ein weiteres Mal von Gottes Geduld und Güte. 40 Jahre dauerte es diesmal, bis sich die nächste und übernächste Generation immer mehr von Gott distanzierte. Die Bereitschaft, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, war offenbar nicht besonders groß. 5 der Richter aus dem Buch der Richter haben sie inzwischen kennengelernt. Othniel, Ehud, Shamgar und diesmal die Richterin Deborah und den trägen Heerführer Barak. Im Mittelpunkt der nächsten 3 Kapitel steht Gideon, eine wahrhaft respektable Persönlichkeit. Ich hoffe, Sie bleiben der Sendereihe durch die Bibel auch weiterhin treu. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gott befohlen.